Deutschlandfunk Kultur Interview.
Beim Thema Rassismus, da denken wir meistens an People of Color. Weniger bekannt ist aber, dass auch weiße Menschen Opfer von Rassismus sein können, zum Beispiel Menschen aus Osteuropa. Und mit dieser rassistischen Diskriminierung wollen wir uns jetzt befassen. Heute stellt ja die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration den 13. Lagebericht Rassismus in Deutschland vor. Und ich bin jetzt verabredet mit Yannis Panagiotidis. Er ist Historiker und stellvertretender Leiter des Forschungszentrums für Geschichte von Transformationen an der Universität Wien. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Bei Rassismus, ich habe es gesagt, denken wir sofort an Hautfarbe, an People of Color, an Black Lives Matter und so weiter. Sie denken aber auch an Osteuropäer. Warum?
Das hat damit zu tun, dass ich mich prinzipiell erstmal historisch mit dieser Thematik befasse und es in der Geschichte tatsächlich so war, dass zwar natürlich in hohem Maße, sogar hauptsächlich, aber eben nicht ausschließlich People of Color, Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe diskriminiert wurden, sondern es eben auch eine sehr starke Tendenz gab, gerade in Deutschland Menschen aus Osteuropa und dort besonders die Slawen rassistisch abzuwerten. Das kann man bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen und besonders stark war das dann im Nationalsozialismus der Fall, wo es ja auch einen Diskurs gab über slawische Untermenschen, die unterworfen werden sollten und die als Sklaven für das Großdeutsche Reich arbeiten sollten. Und das ist ein Grund, wo ich sage, da gibt es eine historische Tradition und eine historische Kontinuität, die man sich genauer anschauen muss.
Wenn die Hautfarbe also kein ausschließliches Kriterium für Rassismus ist und man die Existenz von menschlichen Rassen verneint, wie definieren Sie denn dann Rassismus?
Rassismus ist prinzipiell erstmal etwas, was im Auge des Betrachters entsteht. Also dass es keine menschlichen Rassen gibt, das ist Konsens. Aber es gab eben in der Geschichte Menschen, die behauptet haben, dass es Rassen gibt. Und dass diese Rassen, und da beginnt dann eben der Rassismus, unterschiedlich sein und unterschiedliche Wertigkeit hätten. Also manche sind besser als andere. Das ist prinzipiell die Essenz von Rassismus. Eine essentialistische Abwertung von Menschengruppen. Mittlerweile, also nach dem Zweiten Weltkrieg, seit der Shoah, spricht man meistens nicht mehr explizit von Rassen, nicht mehr in diesen biologistischen Begriffen. Da gibt es auch den Ausdruck des Rassismus ohne Rassen, der sich breit gemacht hat. Da spricht man dann halt von Kultur und von unterschiedlichen Kulturen, die grundsätzlich in ihrer Essenz anders sein, was dann im Ergebnis auf dasselbe hinauskommen kann. Da gibt es dann auch Begriffe wie Kulturrassismus beispielsweise, um das zu beschreiben.
Sie haben die Nazi-Vergangenheit, die deutsche, schon erwähnt. Welche Rolle spielt denn sie beim anti-osteuropäischen, antislawischen Rassismus oder bei den Ressentiments, die es in der Bevölkerung da gibt? Wie stark wirkt die nach?
Ja, das ist eine Frage, mit der wir uns jetzt aktuell in der Forschung tatsächlich beschäftigen. Mit wir meine ich meinen Kollegen Hans-Christian Petersen aus Oldenburg und mich. Wir arbeiten an einem Buch dazu, wo wir uns unter anderem fragen, wie stark diese Nachwirkungen eigentlich sind. Das ist bisher eigentlich gar nicht erforscht, aber ich will nur ein Beispiel geben. Man findet in Fahndungsaufrufen oder Täterbeschreibungen von der Polizei immer mal die Ausdrucksweise, der Täter hatte einen osteuropäischen Phänotyp, ein osteuropäisches Erscheinungsbild, wo man sich fragen muss, was bedeutet das und wo kommt das denn her, dass Menschen eine Vorstellung davon haben, wie Osteuropäer aussehen? Und da ist man dann beispielsweise bei den Bildern, die Nazis von unterschiedlichen Rassen in Anführungszeichen produziert haben. Das war ein weit verbreitetes Genre und da kann man sich zum Beispiel fragen, welche Bilder davon sind in den Köpfen sozusagen geblieben und existieren bis heute. Denn wir wissen ja, dass aus allen verschiedenen Bereichen der Gesellschaft, dass 1945 keine Stunde Null war. Und es ist auch nicht davon auszugehen, dass es in diesem Fall eine Stunde Null war und dass diese Ideen einfach verschwunden sind.
Kann man denn Rassismus abgrenzen zu Fremdenfeindlichkeit oder Xenophobie, oder sind das nur zwei Seiten derselben Medaille?
Ja, da gibt es unterschiedliche Ansätze zu in der Forschung, und es ist auch nicht immer so klar, die Grenze zu ziehen, wo das eine aufhört und wo das andere beginnt. Es gibt ja den umfassenderen Begriff der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, unter den das alles fällt. Beim Rassismus ist es so, dass man prinzipiell betont, dass es dort um ein Machtverhältnis geht. Gerade in Bezug auf bei Rassismus gegen schwarze Menschen geht es da auch ganz stark um die Geschichte des Kolonialismus und seiner Nachwirkung. Das ist aber eben auch ein Punkt, wo wir sagen würden, da muss man eben auch Osteuropa mitdenken, denn deutscher Kolonialismus insbesondere hat sich eben auch gerade im NS in Osteuropa abgespielt. Osteuropa wurde als kolonialer Raum gesehen, und die Menschen in Osteuropa entsprechend auch. Und von daher ist es zumindest naheliegend, erstmal zu schauen, ob man da eben von Rassismus sprechen muss und nicht in Anführungszeichen nur von Xenophobie oder auch Migrantisierung oder ähnlichen Begriffen, die es in dem Zusammenhang gibt.
Hat sich da eigentlich seit dem 24. Februar 2022, also seit dem Beginn des Krieges Russlands gegen die Ukraine, etwas geändert mit Blick auf die Russen, aber auch auf die Ukrainer, die ja viele Menschen in Deutschland jetzt eher positiv sehen?
Der 24. Februar hat tatsächlich sehr viel geändert in dieser Hinsicht. Die Ukrainer wurden sozusagen plötzlich und spontan ganz stark aufgewertet in der Wahrnehmung, was ja zum Teil auch kritisiert wurde, dass das diskriminiere gegenüber anderen nicht-europäischen Flüchtlingen, wo aber dann oft übersehen wurde, dass es gar nicht so selbstverständlich ist, dass Ukrainer oder Ukrainerinnen, die es ja meistens waren, als gleichwertige weiße Europäer gesehen würden. Das ist keinesfalls selbstverständlich. Und das ist eine bedeutende Änderung. Ein anderer Punkt ist, dass es vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges und der Gräueltaten, die dort passieren, es zum Teil wieder sagbar geworden ist, dass beispielsweise die Russen so und so handeln, weil sie ja keine Europäer seien, zum Beispiel. Da eine bekannte Politologin sagte das im Fernsehen, dass die Russen so grausam sein, weil sie ja, sie sehen ja aus wie Europäer, aber sie seien keine Europäer. Sowas sind kulturrassistische Aussagen, die man vor ein paar Jahren so vermutlich noch nicht gesagt hätte und die angesichts der realen Gräueltaten jetzt dann doch wieder in den Diskurs kommen. Und das sind alles Dinge, die jetzt stärker wieder in der Öffentlichkeit sind. Genauso übrigens wie auch die Kritik, die es ja beispielsweise gibt an der deutschen Politik, die die Handlungsmacht und Souveränität der Ukraine nicht genug anerkenne. Und da gibt es zum Beispiel auch die Kritik, dass es da letztlich um einen kolonialistischen Blick auf dieses Land gäbe, generell auf die Länder zwischen Deutschland und Russland, die man als vollwertige Nation nicht ernst nehme. Und das ist auch ganz interessant, dass dieser eigentlich wissenschaftliche Diskurs jetzt auch stärker in die Öffentlichkeit kommt und es dann ein stärkeres Bewusstsein für solche historischen Kontinuitäten gibt.
Also eine Osterweiterung der Rassismusdebatte ist dringend nötig. Danke an Yannis Panagiotidis, den wissenschaftlichen Geschäftsführer des Forschungszentrums für die Geschichte von Transformationen an der Universität Wien.